Grüezi miteinander, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Hubis Bundeshaus, heute nicht live, persönlich im Kontakt, im Gespräch mit dem Weltwoche Bundeshaus-Redakteur Hubert Moser, sondern zugeschaltet ist er bei uns aus dem Appenzell. Lieber Hubi, danke vielmals, dass du Zeit hast. Wir reden heute über die schweren Ereignis, wo sich da, die Katastrophe, die sich im Wallis ereignet hat. Fehlsturz, Platte, das Dorf zugeschüttet. Lieber Hubi, wie hast du, was ist dir durch den Kopf gegangen, wo du diese Bilder gesehen hast aus dem Wallis vor rund einer Woche?
Ja, gut, also wie die Bilder sind gekommen, so der Eindruck, es war fast wie ein Vulkanausbruch gewesen. Also die Staubwolke. Aber da ist mir natürlich auch wieder eine Brücke in Erinnerung gekommen, 1993, wo ich selber heute hauptnah miterlebt habe, wie ich da mit dem Brick gewohnt habe. Und das ist die Seltenheit, das ist so ein kleiner Dreckbach, wenn ich das so sagen darf, wo eine unglaubliche Wucht entfaltet hat. Und 16 Stunden durch das Brick ist gegangen. Und am Schluss ist man da ebenerdig bis zum Brie auf den Bahnhof gelaufen. Und da, wo ich gewohnt habe, also ebenerdig zum ersten Stock von allen Gebäuden mit dem Brick gelaufen. Aber das ist natürlich ein kleiner Unterschied. Brick ist zwar, der Kernfabrik ist zerstört worden, aber hier im Blatt, da ist komplett Dorf wegrasiert. Also da gibt es ein paar Häuser, die da stehen. Aber die Häuser sind wahrscheinlich nicht einmal mehr bewohnbar von der Druckwelle, die das da der Hangrutsch ausgelöst hat. Von mir gesehen. Also von daher finde ich das schon eine dramatische Geschichte. Es ist ja nicht einmal mit Gonda zu vergleichen, wo ja auch gerade ein paar Jahre nach Brick passiert sind. Wo da ein ganzer Hang auf den Rutschen hat und wo da damals ein paar Personen gestorben sind. Das einzige Positive ist, dass in der Zwischenzeit die Leute offenbar so alarmiert sind, dass es nicht mehr so viele Tote gibt und dass doch alle können evakuieren, bis auf einen, der ist offensichtlich noch immer vermisst hat, der Toni, glaube ich, der Toni der Schafhirte, oder ist das so? So habe ich es gelesen im Ding, aber ich finde das dramatisch, aber ich muss wirklich sagen, die haben das super gemacht. Die sind nicht so vor der Wecke da. Genau, da haben sie so etwas gelernt in den letzten Jahren. In der nächsten Katastrophe kann es vielleicht anders sein, aber es ist ja so.
Du bist ein Walliser durch und durch, bist dort aufgewachsen. Wie geht man mit dieser konstanten Gefahr um? Wie wächst man da auf? Denkt man da pausenlos dran, dass die Berge runterkommen können? Erzähl da mal ein bisschen. Eben du, wo das 1993 ist es gewesen, habe ich mir ausgeschrieben. Brieg, ja. Gondo 2000, hast auch noch mal den Felssturz quasi hautnah journalistisch begleitet und jetzt da Platte. Wie geht ein Walliser mit dieser Situation, mit dieser konstanten Gefahr um?
Also hat natürlich ein paar andere Burgen auch nicht gegeben. Randa vergisst man den, Randa ist der Höhe. Der hat die ganze Topografie da im inneren Mattertal völlig verändert. Ja, also da, mit dem, ich meine, da denkst du ja nicht einmal dran. Viele Leute, wo ins Wallis kommen und wo nicht viel im Wallis ist, denken, sie, die Berge sind ja schon sehr hoch. Das ist so ein Tal am Brie. Aber es kommen ja überall Sachen am Brie. Und mir ist das erst 1993 bewusst geworden, in welche Gefahr, dass so, nur so kleine Bächen schon sein können. Wenn da oben das Wasser und die Hänge nachlässt und der Brie kommt und entwickelt, dieser Wucht, wo keine Chance ist dagegen, also ich hätte nicht gewusst, wie. Und ich glaube, die meisten Leute da in den Bergen, die verdrängen das wahrscheinlich. Die verdrängen das, solange das etwas passiert ist. Und nachher werden sie überlegen und ein paar Jahre später machen sie wieder gleich weiter wie da. Weil das hat man in den letzten Tagen wieder gesehen. Die lassen sich nicht überzeugen, die werden ihre Dörfer und Bergdörfer da nicht verlassen. Die werden da bleiben. Und da müssen wir einfach Formen finden, dass da bleiben und dass man gleich sicher ist vor irgendwelchen Hangrutsch. Aber alles absichern wird nie gehen. Das wird weiterhin sein. Und besonders so ein Tal wie der Lötschental, das ist eines der wenigen Nordtäler im Oberwallis und so. Das ist noch Dinge und ein Löcherbad noch jetzt noch für ihn. Aber das ist so ein enges Tal, es ist beschränkte Siedlungsflächen da. Was ich mich frage, ist, die wollen jetzt alle Platten wieder aufbauen. Ich frage mich, wo? Wo wollen sie das wieder? Etwas höher auf der Fafleralta oder ich weiß nicht wo.
Mhm. Hast du das Gefühl, punkto Prävention, wird da genug gemacht, zu wenig gemacht? Wie denkst du an so Gefahrenprävention? Ist das ausreichend?
Nein, ich glaube, was ich nicht gut finde, wir geben massiv Geld aus für ihre Investitionen in Solarpanels und in Gebäudesanierung und so. Ich finde, vielleicht einmal ein bisschen etwas weniger in Gebäudesanierung investieren, stattdessen in die Prävention. Und in die es gibt schon viele Sachen, die gemacht werden. Es gibt eine Anpassungsstrategie beim Bund, wo da verschiedene Sachen berücksichtigt. Aber was fehlt, ist eine flächendeckende Überwachung von wirklich allen riskanten Stellen in den Bergen. Ich weiß nicht, ob das machbar ist, aber ich habe heute gelesen, dass man jetzt per Satellit das machen will. Aber es braucht wahrscheinlich viele Leute vor Ort, die das immer wieder abchecken, die immer gehen schauen und so. Und wenn es nicht mehr geht, müssen wir einfach evakuieren. Mhm. Die reden jetzt alle so, als ob man das nicht, dass man alles immer kann bewohnen. Aber ich möchte daran erinnern, dass in Brienz, da oberhalb vom Albulatal, das ist ein Geisterdorf. Ich weiß nicht, wenn die da zurückkommen. Vielleicht kommen die gar nicht mehr zurück. Natürlich wollen die das zurück, aber wenn der Bergstag kommt, da, in der Ausmaß wie in Blatto, ist das Brienz auch nochmal weg. Dann kannst du das Brienz unten im Albulatal suchen.
Was hörst du für Stimmen vom Wallis jetzt, vielleicht auch sogar von Blatten? Wie geht die Bevölkerung damit um? Was ist die Stimmungslage? Ist man da schockiert? Ist man einigermaßen gefasst, weil man eigentlich schon fast damit gerechnet hat? Ist man einfach schockiert von der Ausmaß, wie das war? Was ist so die Stimmungslage? Wie nimmst du es wahr?
Ja, ich glaube, dass die Leute noch nicht ganz wahrscheinlich die innere Kirche noch müssen verarbeiten. Weil da hat also fast das ganze Dorf hat alles verloren. Mhm. Ihre Häuser. Gut, ich weiß nicht, wie die versichert sind oder so, aber das sind ja mit dem nichts zu tun. Das sind ja viele andere Werte, die da sind noch. Alle Erinnerungen und alle Sachwerte. Und dann denke ich mir an alle die Toten, die da begraben sind. Die liegen irgendwo unter einem 100 Meter Schuttkegel drunter. Das ist vielleicht nicht ganz einfach. Und ich glaube, die ganze Sache, das Aufarbeiten, das kommt aber erst jetzt dann auch, dass ihnen das bewusst wird. Ich habe heute gesehen, dass gewisse Leute, es gibt ja noch ein paar Häuser, die stehen, erlebt haben, gerade kurz einmal zurückzugehen in ihre Häuser. Ich glaube, das ist schon wichtig. Aber irgendwann, wenn einmal wird man mit diesen Orten, ganzen Leuten auch da auf diesen Schuttkegel, also wenn die sicher sind, müssen gehen, weil da ist etwas passiert, was wir so in der Schweiz noch nicht erlebt haben. Wir haben Bodio, wir haben Brika, Gonder, es hat Tote gegeben, das war schmerzhaft in diesen Prozessen. Aber ein ganzes Dorf weggeradiert, das habe ich nie gesehen. Es ist nicht einmal Derberans. Derberans war ein Tal bis da hinten, ein Nordtal. Und da hat es im 18. Jahrhundert mehrere Bergstürze gegeben. Aber es sind nur ein paar Alphetten gesehen und die Alphetten, da hat man nachher nichts mehr gemacht. Das ist ein Naturschutzgebiet mit zwei Restaurants und da können ein paar Touristen gehen, aber sonst ist dahinter nie mehr etwas darf bauen und so, obwohl es ein wunderschönes Tal ist dahinter schon gegeben. Wild, romantisch, schön. Mhm. Ich glaube, die Leute, wenn ich zurückdenke an Brig, hat das schon Zeit gebraucht, bis wir gemerkt haben, plötzlich, wo der Alltag, plötzlich, wenn die Medien weg sind, wenn plötzlich die ganze Aufregung weg ist und wenn man mit sich selber wieder ist und da wieder müssen Alltag meistern, der kommt erst einem richtig bewusst, was da passiert ist und was man verloren hat. Und ich glaube, die Phase ist noch nicht momentan, ist schon der Fokus von den Medien da. Aber wenn das einmal nicht mehr da ist, sind die Leute einfach auf sich gestellt, meine ich, moralisch. Weil es geht ja nicht jede Woche am Bundesrat, Kraft spenden und Mühe zu reden und so. Das ist ungefähr mein Eindruck, weil ich da mit dem. Ich meine, da gibt es auch berühmte Leute, die da innen wohnen, also bekannte Leute, wie der Ständerat Beat Rieder und so. Ich finde das relativ gelassen. Also gelassen. Das ist noch...
Fast, ja.
Wo er sagt, wir Bergler sind mit dem mit dem umzugehen. Das stimmt, es läuft schon ein paar Ärger in den letzten Jahren. Aber dann musst du mal vorstellen, der ganze Tourismus ist da kaputt. Der ganze Tourismus, weiterhin schickt die Anna hätte da, wo von Pfaffler an Prüf geht, Hollandia hätte. Und Hollandia kann man vielleicht von der anderen Seite, vom Berner Oberland kommen. Aber Lauchernwald und so, was Sommer, schöne Gebiete gibt, über den Lötschenpass, den Brienz, Berner Oberland, nach Kandersteg. So, das ist alles zusammen, ist wie tot da.
Wie sind ihr damals umgegangen, nach Brieg 1993, wo du hautnah erlebt hast? Wie ist man mit dem Trauma schon fast, wie ist man mit dem umgegangen, wenn dann eben die Medien nicht mehr die Spotlights auf einem richten, die Bundesräte nicht mehr dort anreisen, wenn man wenn es vergessen wird? Wie ist man mit dem umgegangen damals, 1993, in Brieg?
Ja, ich mag mich erinnern, dass die Einschränkungen vor allem, dass jetzt das Militär kommt, hat den Teil von Brieg abgesperrt, das hat dann für sehr grosse Unmut gesorgt, danach, oder? Vom Dingen. Und die Leute sind viele ältere Leute. Ich meine, das ganze Dörferzentrum ist weg gewesen. Und da immer im Stand, wahrscheinlich haben wir noch nie so einen langen Stiefel gehabt. Ständig in den Stiefel miteinander, weil es in einem Schlamm da und dann Straße haben schnell mal vorgerückt. Aber nachher sind schon viele monatelang gegangen, sind da noch Schlammmassen da gewesen und so. Und ich weiß nicht, und die ganze Hischerissa, bei uns im Haus, hat sie auch noch müssen, Strebig treten. Das war übrigens das einzige Haus, wo es zwei Tote gab im Partner, zwei Verkäuferinnen, so ein Schürtschaft. Und dann müssen wir nachher das Haus verstärken, die Stabilität und Statik. Und von der Leute her ist es einfach es ist wie ein Ausnahmezustand. Muss wie man permanenter Ausnahmezustand und so. Und es ist wie ein Kriegsfeld, ist das so, wie ein Kriegsgebiet. Ist man nicht da drin und probiert da irgendwas wie der Alter zu meistern, wo das fast nicht mehr geht und so.
Heute funktioniert ja Brieg wieder, oder? Das ist wieder in die Gang gekommen. Platte, sagst du auch, oder? Das ist ein ganzes Dorf weg. Das sind Dimensionen, die man nicht kann vergleichen kann. Was ist trotzdem vielleicht, oder? Was ist das Wallis? Was macht das aus? Was ist die Faszination vom Wallis? Dass eben, wie der Beatrieder sagt, oder Bergler sind sicher, dass man rechnen mit dem oder die Gefahr ist da. Was ist die Faszination vom Wallis für dich vielleicht? Was kannst du da sagen?
Das ganze Beharren, das ist fast etwas Mystisches. Das muss man, begreift man vielleicht nicht, wenn ein Berger ist, aber ich meine, das hat etwas gebraucht. Und da im Lötschental da Siedlungen zu machen oder das leben. Das müssen wir schon wollen. Und da die Natur so weit zurückdrängen, wie man das will. Das ist, darum verstehen vielleicht, mit dem Wolf ist das ähnlich. Der Wolf, wieso ist der Wolf in diesen Berggebieten so bekämpft oder ist er so verhasst? Weil der Wolf symbolisiert irgendwas wie ein Stück weit die Rückkehr von der Natur, wo sich dann Platz zurückgreift. Und das wollen die Bergler auf gar keinen Fall das zu hören, weil das ein unheuerer Krampf ist, die Gebiete zu besiedeln und die zu erhalten und die fruchtbar zu machen. Und jetzt mit dem Tourismus erst recht, da hat man Maschinen gepflanzt und so. Schon wichtig, dass die Täler belebt sind. Wenn die Landschaft nicht mehr gepflegt wird, dann wird es ja noch schlimmer. Aber von daher ist das im Wallis fast eine Religion. Darum ist es der Aufstand gegeben, wenn man sagt, vielleicht sind Täler nicht mehr bewohnbar. Dann gibt es direkt einen Aufstand, weil das kommt nicht in Frage. Das haben die so in Intus, sogar obwohl sie im Tal da wohnen und da viele von denen und so. Und wahrscheinlich nur noch irgendwo in der Sommerferien mal schnell ein Seitental gehen. Das wäre.
Also du hast das Gefühl, trotz Gefahren, trotz Umweltkatastrophen, total undenkbar, dass die Täler, dass die Berge unbewohnt werden sie in der Schweiz irgendwann?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, aber was ich denke, und da haben wir so wie das Lötschental bevölkerungsmässig unterdurchschnittlich gewachsen. Es hat sehr viele Leute gegeben, die in den letzten Jahren unser Zentrum, zum Beispiel vor allem Unterwallis, ins Wallis gekommen sind, weil es da billiger sind, weil es da Berge und angenehmer sind, vor allem aber vielleicht einen billigeren Lebensstandard gehabt. Das Oberwallis hat davon weniger profitiert. Durch die Lonza, vielleicht jetzt, durch den Tunnel mehr zu Sprit, Fisch, Bäu, Aber in der Sittertaler ist das nicht so extrem. Es hat in den letzten Jahren starke Abwanderung gegeben, in die Talzentren oder in die Düsselschwitz, wie wir sagen. Und, so. Und das merkt man auch daran, dass viele Orte, zum Beispiel Albino, hat doch damals eine Aktion gestartet, wo sie gesagt haben, wir zahlen so und so viel an Krediten, wenn wir für die, die hier kommen, wohnen und so. Albino ist auf der anderen Seite ein richtig Löcherbadier. Und da hat es ja nachher unglaublich viele Leute bekommen, wegen dem Geld vor allem, das da jetzt hat. Aber sonst haben viele Zeneco, Fisch, die hat mir. Also das letzte Mal, als ich da kam, wie gesagt, sind einmal mit einem Beiz gekommen und die Beiz hat geschlossen. Also das Zeichen, dass er langsam tote Hose ist. Vielleicht geht jetzt tags wieder ein paar mehr von Fisch auf Zeneco gewonnen. Jetzt, wo die Lanze so viel Arbeitskräfte sucht und so. Aber viele werden auf Brika und so. Und gleich auch im Bintal. Im Bintal hat jeder krampfhaft Lehrer gesucht und Schulkinder und so. Das zeigt, dass mit der Tür, dass man da vielleicht gar nicht groß machen muss, dass mit der Tür viele Leute vom Tal werden abwandern. Aber man muss natürlich sagen, dass es gibt Täler und Täler. Im Lötschertal gibt es eine ganze Tourismusbranche, Laucheren Alp, Skigebiet, ein wunderbares Skigebiet, wo man mit super Pisten euer Wandergebiet, wie ich schon vorhin gesagt habe, der Lötschertpass. Das alles kann man nicht so aufgeben. Dass von daher, glaube ich, wird es immer Leute geben, die in dem Lötschertal werden leben, euch später, euch jüngere Leute und so. Aber ein Großteil von der Bevölkerung wird abwandern. Wie viele Leute haben in den Blatten gewohnt? 300, glaube ich, so etwas. Ja, die können schon, das ist natürlich schwierig, aber in den nächsten 3 Jahren werden die ganz sicher nicht mehr an dem Ort wohnen können. Würde ich mal sagen. Die Frage ist, wo gehst du? Wo? Das ist ja, du kannst ja online alles Platte machen. Das geht. Ich weiß nicht, wo im Blödsinn alles Platte machen. Über die Frage, ich sehe es nicht realistisch. Da gibt es schon Ideen und so. Der Peter Bodemann, glaube ich, irgendeinen so einen Vorschlag gemacht, wo man das könnte bauen oder nicht bauen. Und so. Aber ich sehe das nicht realistisch. Und, ich würde kaum glauben, dass man oben auf der Faflerall ein ganzes Dorf hier kann klotzen. Ich glaube, dass es früher oder später die Leute in Kippel, Wieler oder Fahrten und dann auch die anderen Gemeinden, die da sind, und die anderen Gemeinden, die sind zwar wohlauf und nicht so schier, aber man hat ja gesehen, das Material kommt, dass man die Teile von denen, die für euch hat, müssen evakuieren. Also vielleicht wird es da eher auf der anderen Bergseite am Brief noch Möglichkeit geben, siedeln. Zu machen. Aber viele Orte ist eine rote Zone, das ist eine Gefahrenzone irgendwo. Ich kenne die Pläne nicht. Aber das ist nicht überall mega bauen. Schon heute ist man sehr grosszügig am Bauen gewesen. Sagen Sie nicht Lötschental, aber andere Orte hat man wieder in die Lawinenzone reingebaut. So. Das werden Sie in Zukunft wahrscheinlich erst weniger machen.
Hoffen wir auf jeden Fall das Beste, auch den Opfern und den Angehörigen. Selbstverständlich herzliche Anteilnahme. Das andere grosse Thema, das die Woche die Schnur gegeben hat, vor allem auch in Bern, war der Rücktritt vom FDP-Parteipräsident Thierry Burkhardt. Ist das eine gute Nachricht für dich, schlechte Nachricht? Wie denkst du über den Rücktritt von Thierry Burkhardt?
Ja, also ich würde mal sagen, es ist eine schlechte Nachricht aus dem Grund, weil der Thierry Burkhardt die Partei wirklich auf einen bürgerlichen Kurs, und zwar einen rechtsbürgerlichen Kurs, zurückgebracht hat. Das ist in den Jahren von der Gössi nicht mehr ganz der Fall gewesen. Ich erinnere, dass sie da plötzlich eine CO2-Steuer, eine CO2-Abgabe da unterstützt hat, da mit dem CO2-Gesetz und so. Das ist dann an der Urne 2021, glaube ich, abgelehnt worden. Von daher hat die Partei schon wieder auf Kurs gebracht. Und er hat vor allem Stand gebrungen, dass die alle hinter ihm marschieren. Das ist nicht mehr links und links ausscheren. Vielleicht am Schluss etwas weniger geht und so. Weil die Partei flattert ja uns in alle Richtungen. Frauen, Linke, Rechte. Und von daher finde ich, das ist schade, dass er geht. Und das Zweite ist, der Burkhardt ist ein Kritiker gewesen von dem EU-Vertrag. Oder? Und das war natürlich schon noch wichtig, dass wenn so einer wie er als FDP-Präsident dann noch kritisch diesen Vertrag gegenübersteht, und das euch sagt, willst du bei der SVP sagst, ja, ja, die SVP, aber bei der FDP kannst du das nicht mehr sagen, weil das ist ja ihr Projekt von ihrem Bundesrat, Ignacio Cassis. Und das ist das, was ich das Gefühl habe, dass man das als Anlass genommen hat. Ich glaube, der weiß haargenau, dass die intern werden, den Vertrag bejahen und den unterstützen. Und dann müsste er praktisch den in der Öffentlichkeit als Parteipräsident vertreten, obwohl er völlig nicht einverstanden damit ist. Dann hat er sich wahrscheinlich zurückgenommen. Weil wenn er das macht, das geht er vertreten, dann geratet er von allen Seiten unter Beschuss. Und das ist vielleicht verschiedene Personen nicht mehr so gut. Das natürlich fragilisieren. Und das ist vielleicht der, wenn der Moment kommt, wo der Bundesrat wäre, vielleicht nicht mehr gerade so erwünscht, dass er kommt.
Aber dort möchte ich noch kurz einhaken. Also wieso, er hat sich jetzt in der NZ, im Interview hat er sich ausgesprochen, dass er eigentlich Stände mehr bei den EU-Rahmenverträgen, bei den neuen EU-Verträgen würde befürworten, also zweifaches mehr, dass es ein zweifaches mehr braucht, Volk und Stände. Wieso sagt er das jetzt, wo er zurücktritt? Wieso hat er das dann nicht früher gesagt gehabt? Wieso hat er am Ignacio Cassis, oder meine, wieso hat er seinen Bundesrat dazu kommen lassen, dass er nur ein einfaches mehr braucht? Wieso jetzt?
Das einzig eins ist Partikalkül. Ich habe das nicht gelesen, wie du. Was soll das jetzt? Jetzt einfach hinterschick her, sag ich wieder gegen und so, der tritt zurück. Also, von mir aus geht der Waffe gestreckt schon und intern kapituliert. Also, der hätte ja können sagen, wir weisen erst zurück, aber sie sind nicht getraut, das wollen sie auch nicht. Und der Ignacio Cassis will den Vertrag, der will absolut, der will nicht ein zweites Mal auf die Nase gehen. Also, er. Anstatt dass er da dagegen etwas unternommen hätte und intern, wo ja die Arbeitsgruppe angeblich da, wo ja neutral sind sie und danach gleich paritätisch zusammengestellt ist, also mit Für-Vertrag und Gegenvertragsleuten, da kann er seine Argumente einbringen und das durchsetzen, wenn er durchsetzungsstark ist, dass man da den Vertrag ablehnt. Aber jetzt kommt er da, kündigt und sagt, er sei Verstände mehr und so. Wenn das Diskussion Stände mehr oder nicht Stände mehr, das ist ja, die Diskussion ist ja nachlich, da brauchst du Stände mehr. Das sagt jeder, wo irgendwas wie vernünftig ist, sieht das eh, dass es Stände mehr braucht. Das hat Verfassungscharakter. Da kann die im Bundesamt für Justiz noch lange irgendein Glockengedachte züchten. Die sind ja sicher. Die schreiben ja immer so komische Worte drin, wie voraussichtlich. Was soll das voraussichtlich? Entweder ist man sicher oder nicht sicher.
Was mich auch noch interessiert, du hast vorher gesagt, er hat die FDP wieder auf Kurs gebracht, insofern, dass die Partei bürgerlich sei heute. Das hast du gesagt. Stimmt denn das wirklich? Ist die FDP am bürgerlichen Block zuzuordnen? Stimmen denn die Parlamentarier auch tatsächlich im Sinne der bürgerlichen Mehrheit, wie sie im Parlament abbildet? Oder sagen Sie das einfach und machen etwas anderes.
Also, ich steige mit einer kleinen Anekdote. Der Thierry Burkhardt hat mal vor einiger Zeit schon in einem Interview erklärt, er hätte sich früher eine Vespa gekauft, um da, weil er gewusst hat, dass Frauen auf Vespa stehen, und dass er da seine Chancen aber bei der femininen Bevölkerung gegräßen ist und so. Also, was sagt ich das? Also, ich ziehe daraus, seine Politik ist wie das Beispiel, er ist einfach ein Blender. Und das hätte er das Auge können machen. Aber das hätte er nur können machen, weil NZZ und CH Media Zeitungen ihm eine riesige Plattform gehabt, wo er immer können sagen, was macht. Ich muss sagen, sie haben besser zusammengeschafft mit der SVP als euch schon, als früher. Das muss man sagen. Euch im Bundesrat klappt es besser, das Teamwork zwischen SVP und FDP. Die sind der Röste, mindestens Röste und alles Sutter, die harmonieren gut zusammen. Aber was passiert denn nachher? Wenn es darauf abkommt, im Parlament, in den häufigsten Fall lernt die einfach die SVP im Stich. Und nachher kommst du aber zurück und sagst, wir sind die einzige bürgerlich-liberale Kraft, die einzige bürgerliche Partei und die SVP die stimmt immer mehr linke Anliegen zu, wie zum Beispiel er hat die Basis gemeint, linke AV-Ding. Weil er hat, wo er das Problem hatte, dass er, dass die FDP gar kein Profil mehr hat. Mhm. Jetzt schreiben alle, er hat das Profil geschärft, ja, auf dem Papier. Wenn ich sage, ist einfach Blendwerk ist das. In der Realität haben sie das nicht gemacht und die Bürger, die Stimmbürger, die haben das auch gemerkt, dass das nicht so stimmt, was sie sagen, dass es ein Sager geht und es stört. Und darum haben sie von einer Wahl nach der anderen verloren und die Bilanz, das finde ich besonders, ist extrem schlecht vom Thierry Burkhardt. Wenn man sie vergleicht mit dem Philipp Müller, wo ja nicht unbedingt der Sympathieträger ist, überall. Philipp Müller hat die Vorwärts gemacht, egal was man über Philipp Müller sagt. Thierry Burkhardt hat überall verloren. Darum staune ich den, wenn in gewissen anderen Medien, so muss ich sagen, die FDP unter Thierry Burkhardt war eine von der erfolgreichsten Phasen oder Perioden von der.
Habe ich auch einhaken. Wie würdest du das, die Amtszeit jetzt beurteilen im grossen Ganzen von dieser, ja, schon ehemals staatstragenden Partei von der Schweiz? Ist der Thierry Burkhardt, ist seine Bilanz gut? Ist sie weniger gut? Ist der Thierry Burkhardt ein erfolgreicher Parteipräsident gewesen? Oder ist er ein weniger erfolgreicher Präsident gewesen?
Er ist kein erfolgreicher Präsident gewesen. Die haben fast praktisch alle Wahlen verloren und sogar Abstimmung von der jungen FDP über eine Erhöhung vom Rentenalter hat massiv wie sagt man denn, aufs Dach bekommen. Aber er hat wenigstens nach außen den Schein gegeben, dass die FDP wieder FDP ist. Das ist wenigstens das. Aber das von der staatstragenden Partei, das ist also wirklich also langsam nur noch ein Symbol oder Mythos. Ich sehe nicht anders, dass die Partei wird bei den nächsten Wahlen höchstwahrscheinlich wieder zu Tal gehen, wird noch mehr verlieren. Mhm. Und ich sehe nicht anders auf die Länge, dass die Mitte und die FDP eines Tages müssen fusionieren, und zwar schneller, als er sich meinte.
Mhm.
Und Thierry Burkhardt hat den Fall nicht aufgehalten. Ich meine, der ist angetreten. Ich muss nur gerade das erinnern. Er ist angetreten mit dem Anspruch, er will der GLP und der SVP-Wähler holen. Das hat er nicht, er hat verloren. Die GLP hat auch verloren. Aber die SVP hat massiv gewonnen in allen Abstimmungen.
Mhm. Wer folgt auf den Thierry Burkhardt oder wer sollte folgen und was muss die Person machen, dass es nicht absehen, sondern aufwärts geht?
Ja, also ich denke, wenn Sie auf dem Kurs weiterfahren wollen, der Thierry Burkhardt ist gesehen, wo ja besser ist als der von der Petra Gössi, dann denke ich, war der Jung, der André Silberschmidt, wahrscheinlich die beste Wahl, denke ich mir. Obwohl das teilweise euer Schwimmschläger ist, wenn ihr in einer Arena gesehen und gefragt hat, zu einer Position über die EU-Vertrag, der hat rausgeholt und sich da rausgewindet und so, willst du einfach intern offenbar gesagt, wir sagen da nichts drüber. Willst du einfach eine riesen Angst haben, willst du wissen, dass die Partie zerreißt. Aber ich finde, der André Silberschmidt ist für mich eher auf der bürgerlichen Linie mit. Der andere grosse, der sich da heute sehr interessiert, ist Damian Müller. Damian Müller, der ist auf der Asylschiene, der hat stark gemacht. Das war sehr engagiert in der letzten Zeit. Übrigens ist der Sandri Silberschmidt auch engagiert in Asyl und plötzlich hat es gewechselt und ist der Damian Müller da gekommen. Aber auch erst nachdem das Bundesrätin Keller-Sutter ins Finanzdepartement gewechselt hat, haben sie Vollgas gegeben im Asyl. Vorher sind sie genau Stillstand gesehen. Damian Müller, das würde, dass die auf den EU-Vertrag werden, einschwenken, könnte ich auf den Damian Müller sein, der unterstützt das, aber auch auf die St. Galler, da auf die Vinzenz Stauffacher. Mhm. Wie heißt die?
Mhm.
Ich glaube, also wenn ich ein Favorit sollte sagen, oder Favorit, nicht Favorit, aber aus meiner Optik würde ich sagen, dann würde ich als FDPler andere selber nicht wählen, weil ich denke, der ist jung und der macht keine schlechte Falle, wenn er auftritt und hat seine Meinung dazu. Zwar nicht so auf, nicht so auf Harmonie mit der SVP, aber das wollen sie nicht. Das ist auch, da haben sie eigentlich wollen unterscheiden. Sie wollen sich einerseits von der SVP unterscheiden, aber machen das Gleiche wie die SVP im Asyl. Da probieren sie die SVP zu konkurrenzieren, obwohl sie keine Chance haben dabei. Sie können vielleicht ein paar Mal im Parlament punkten, wenn die SVP mitmacht.
Mhm. Aber was wäre vielleicht noch zum Schluss, was wären vielleicht deine drei Top-Ratschläge, was müsste ein André Silberschmidt sofort anpacken, was müsste er sofort machen, um die Partei wieder auf Vordermann zu bringen und nicht als Totengräber von der FDP-Geschichte eingehen?
Ja, die sollen einfach mal den Tatenbeweis bringen, und zwar im Parlament, dass sie bürgerlich sind und nicht irgendwie auf alle Seiten rausflippen. Also ein Beispiel, das ich noch habe im Kopf, ist ja das. Wo es darum ging, ist irgendwie die 10-Millionen-Schritts-Initiative zu kritisieren, haben sie plötzlich nicht mehr die eigenen Leute zitiert in der Pressemitteilung, sondern haben sie angefangen, die Grünen, die SP und Mitte-Präsidenten. Also das habe ich noch nie gesehen, dass eine Partei Partieauswertung zitiert, um den Standpunkt klar zu machen, dass das SVP falsch liegt. Das ist komisch. Also da würde ein bisschen mehr Linie. Mit dem Breuer haben sie einen, der kommunikativ eigentlich noch recht gehört, sonst er ist, unterwegs ist und wo das kann. Nur brauchst du einfach neben der Kommunikation eben auch die Taten. Und das lenkt nicht einfach den Mal, wenn sie dann gerade Boss mit der SVP zusammenzuspannen. Dann brauchst du einfach eine konstante Zusammenarbeit, ein konstantes Programm fast, wo sie zusammenarbeiten können und das nach im Parlament durchziehen. Und nicht irgendwie rumflippern und das Gefühl haben, ich kann jetzt mal mit links und mal mit rechts und wieder mit links. Das sind genauso weit wie damals die CVP, die genau das gemacht hat. Und das hat der CVP letztendlich den Kopf gekostet. Und heute ist die FDP trotz Thierry Burkhardt immer noch in der Situation, dass man fast das Gefühl hat, die haben die Rolle über Nova Frieder CVP gehabt. Und die CVP, die heute Mitte heisst, sind nach links gerutscht. Das so meine. Also von mir ist ja, um es klar zu sagen, er muss die Leute überzeugen in seinem Ding, und das wird nicht einfach sein, weil sehr viele Linke in der Partei haben, wo also Etatisten, die da mehr mit Grünliberalen und Mitte und mit Linken zusammenarbeiten, die überzeugen, dass sie wieder auf einen bürgerlichen Kurs kommt. Und das, wo der Thierry Burkhardt gesagt hat, die Sache durchziehen, im Parlament, 1:1 und nicht zurückkrebsen. So.
Hubi, danke vielmals für deine Ausführungen. Ihnen danke ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie uns wohlgesinnt und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst, Weltwoche. Okay. Und Hubi, Spaß. Vielen Dank. Tschüss.